Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
So, ihr Lieben, ich sitze hier wieder in der Illustra-Runde. Ich kann den Markus schon sehen, aber noch nicht hören. Und wir haben uns heute was ganz Tolles ausgedacht, denn ich habe mit einer lieben ehemaligen Kollegin gesprochen und die hat ein Thema, das hat uns beide so interessiert, dass wir gedacht haben, wir wollen mal darüber sprechen. Also begrüße ich doch erstmal unseren Gast. Hallo Sarah, wie geht es dir?
Hallo Andreas, vielen lieben Dank, mir geht's sehr gut. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank an euch beide für die Einladung. Ja, soll ich mich vorstellen kurz?
Wenn du magst, ist alles freiwillig, du musst nicht. Kannst
gut,
aber gerne.
Ja. Paar Worte. Also ich bin tätig als Consultant im digitalen Marketing und ich habe mich da fokussiert auf Datenanalyse und CRM. Das heißt, die große Frage, wie kriege ich Daten zu potenziellen Kunden ins System? Wie werde ich sie wieder los, wenn ich sie nicht mehr haben darf, mit Blick auf DSGVO? Und das eigentlich Spannende ist, das, was übrig bleibt, das kann ich nämlich auswerten, um meine Kampagnen immer weiter zu optimieren. Und ja, es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, wie eng diese Analyse mit IT zu tun hat. Aber dann habe ich verstanden, wie viel mehr Daten über den Menschen verraten können. Und wenn ich dann mal so eine Nutzeranalyse fahre, dann erfahre ich sehr schonungslos im Marketing, ob mein Content performt, wo ich noch meine Schwächen habe. Ja, und dann habe ich angebissen bei dem Thema, bin immer mehr in BI eingestiegen und habe dann aber auch gemerkt, oh, solche Erkenntnisse herauszufinden ist gar nicht so einfach, wie es am Anfang klingt. Und das führt mich heute zu euch mit einem Thema, nämlich was haben wir für Hürden bei BI-Projekten, insbesondere für den Einstieg und was kann man dagegen tun?
Klingt nach einem spannenden Thema und ich schaue mal zu meiner Rechten rüber. Markus, erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Schön, dass ich hier auch mal wieder dabei sein darf.
Das freut mich total. Ist ja unser Podcast. Aber was hältst du denn von dem Thema? Also das Thema, ich habe richtig rausgehört für mich, Hürden in BI-Projekten und wie kann man die Hürden vielleicht sogar abbauen?
Ja, wobei ich noch viel interessanter fand, weil wir ja hier wieder mal das digitale Marketing mit drin haben und das ist ja irgendwie so eine ganz spezielle Disziplin gefühlt. Also wir, die sonst irgendwelche Produktionsdaten, Sales-Daten, Einkaufsdaten auswerten, aber dieses digitale Marketing vom allein von diesem Datenstrom und von diesen Daten, die es dahinter stecken, macht das Thema, ja, ich würde sagen, ich bin gespannt. Also sehr agil und so, wie es schon gesagt wurde, wie gut kann ich denn die Daten wirklich nutzen? Und ich frage mich gerade als erstes, was ist denn so die Zielkundschaft für solche Kampagnensachen? Sind wir da schon mittlerweile mit dem digitalen Marketing im Mittelstand angekommen? Oder ist das doch immer noch etwas, was eher für die E-Commerce-Sachen sind?
Nein, tatsächlich, Markus, ich würde sagen, mittlerweile brauchst du Technologie auch im Mittelstand. Du bist im digitalen Marketing andernfalls einfach blind. Ich kann es nicht anders sagen. Im Endeffekt, wie du es auch schon vermittelt hast, es ist nicht immer einfach, mit den Datenströmen umzugehen. Aber es gibt ein Werkzeug, was das Ganze erleichtert. Das sind die Automation Tools. Ob das jetzt HubSpot ist oder aus der Salesforce-Welt dann die Marketing-Cloud oder Account-Engagement. Da gibt es ja verschiedene Stärken und Schwächen und auch Preisklassen. Aber eins ist das Tool der Wahl und ist auch ehrlich gesagt die erste Hürde für BI. Denn so ein Tool setzt ein gewisses Expectations-Management und prangt ja auch an, dass es, oder preist dann, so muss man sagen, dass es umfassende Reporting-Möglichkeiten mitbringt. So. Und da stoße ich dann schon das erste Mal auf Frust, wenn man dann feststellt, ich habe eine vermeintlich einfache Fragestellung, die ich aber in einem solchen Tool gar nicht mal out of the box antworten kann.
Mit was haben wir dann da zu kämpfen? Also ich sag mal, das Große ist ja, man nimmt das Geld in die Hand und investiert es in dieses Werkzeug, haben wir ja schon gesagt, ein Tool. Und jetzt kommt wahrscheinlich erstmal jemand an und versucht da irgendwie Daten reinzuladen. Und das wahrscheinlich ohne Ziel und Verstand. Und will dann plötzlich irgendwas daraus lesen. Und jemand sagt einem, ja okay, diese Datenqualität, die wir haben, zum einen haben wir nicht die Daten, die du auswerten willst. Und zum anderen, die Daten, die da sind, sind wirklich schlecht. Oder ist es doch schon so, dass ja irgendjemand da auch mit begleitet und erstmal schaut, dass die richtigen Daten angelegt werden in dieser Automatisation?
Ja, also das ist natürlich extrem hilfreich, wenn du vorher schon weißt, bevor du eine Kampagne durchführst, was du am Ende damit anstellen willst, erleichtert es ungemein. Und trotzdem ist es so, selbst wenn du diese Vorstellung genau hast, dass es nicht immer einfach ist, die Stränge zusammenzufügen. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel nenne im Newsletter-Marketing, dann möchtest du vielleicht nicht unbedingt wissen, ja, wie trendet jetzt meine Klickrate, wie sind meine Rückläufer, meine Bounces aufgestellt, sondern du möchtest es manchmal auch mit anderen Aspekten ins Verhältnis setzen. Also zum Beispiel, wie sind meine Abonnenten aufgestellt? Sind das eher Neukunden, Bestandskunden? Wie trendet denn ein gewisses Produkt über verschiedene Formate hinweg? Und dann ist so ein Standard plötzlich an seiner Grenze, weil du gar nicht, also du hast da so KPI wie Delivery Rate oder Klickrate, Click to Open, das ist sehr granular und toll. Aber eine wirklich gezielte, individuelle Fragestellung, wie sie ein Betrieb mit all seinen Feinheiten hat, kann so ein Anbieter auf Knopfdruck gar nicht beantworten.
Finde ich aber total spannend, wo du das so sagst. Und mir fallen da gleich ganz viele Fragen ein. Und natürlich sprichst du auch über, wie heißt das so schön, die Fachworte in der Medienbranche, Bounces, Clickrates, Abos, das ganze Thema. Und ich habe gerade interessanterweise einen Kunden, der genau sowas versucht zu analysieren, hat sich natürlich auch für mein Lieblingswerkzeug entschieden, es zu nutzen. Und was ich total spannend finde, ist eigentlich dieses Thema, jetzt bist du so kreativ und hast dann die unterschiedlichen Plattformen, wo du es deliverst, wie es so schön heißt, und mit den Klickraten spielst, andere sammeln es wieder ein. Und dann kommt ein Facebook, ein Google, ein Insta und wie die da alle heißen, ist richtig cool. Und jetzt kommt noch jemand an und sagt, ich bin so kreativ. Und das sagt unser DWH-Team immer, Marketing ist kreativ. Und allein der Kampagnenname, ob der bis morgen hält und der Nächste denkt sich neue Namenskonventionen aus. Also du merkst schon, ich bin so bei uns der Normen und Formen, Strukturpapst, wie es immer so schön heißt. Und da stoße ich an die Grenzen, weil die sind so kreativ und fangen das mal wieder ein im Werkzeug. Und wo du schon sagst, der Standard ist überfordert. Aber ich hoffe auch im Standard versucht man Standards zu setzen. Ich sage nur Kampagnen, da würde mich total freuen.
Ja, ich glaube, da sind wir beste Freunde, Andreas, was die Nomenklatur angeht. Das ist auch tatsächlich in den Schulungen das allererste Thema. Und das, also ich sehe dann immer so einen fragenden Blick, so, okay, Sarah, ist das jetzt dein Ernst? Wir lernen, dass man auf Dateinamen Acht geben muss. Aber damit steht und fällt alles, weil du hast irgendwann nicht mehr hunderte Kampagnen, sondern tausende über die Jahre, die sehr, sehr ähnlich sind. Und du findest dich anders nicht mehr zurecht. Besonders, wenn du einen Medienbruch hast, ja, wenn du dann in einem System anfängst und dann hast du aber deine Silos, weil du dann es umziehen musst in den Social Media Part und dann fängt der Spaß an, wenn du es nicht zuordnen kannst. Und da ist halt so, ich sag mal, pragmatisch, wie ich den Ansatz finde, aber der Dateiname oftmals ein Identifier, der dir gut helfen kann.
Und was, über was für Kanäle sprechen wir da? Also auch für Quellen, wenn wir das Ganze jetzt mal betrachten. Wir hatten jetzt gerade eben den Newsletter, der dann wahrscheinlich über eine entsprechende Verlinkung oder mit den Möglichkeiten, die da sind, etwas zurückliefert und meistens wahrscheinlich direkt schon mit dem CRM-System gekoppelt sind. Aber dann gibt's ja noch verschiedene andere Aktionen, die auch irgendwie die Daten erzeugen und ja auch zurückliefern müssen. Was gibt's denn da alles so bei euch? Und was ist denn sowas, was so ungewöhnlich ist, wo jetzt keiner direkt drauf kommt oder denkt?
Ach, das ist tatsächlich in jeder Organisation unterschiedlich, wie die Channel aufgestellt sind. Aber ich sag mal, die üblichen Kandidaten ist tatsächlich das E-Mail-Marketing, dann gepaart mit Social-Media-Kanälen. Und meistens gibt es dann auch noch Webkampagnen wie Webschulungen, also Webseminare. Das ist auch ein sehr, sehr weit verbreitetes Tool. Man hat da schon das Glück, dass die Automation-Tools da sehr kooperativ sind, auch teilweise automatisch mit dem Webinar-Tool kommunizieren, wer war von meinen registrierten Leuten da, wer war ein No-Show. Das muss ich teilweise gar nicht immer mit der Hand miteinander synchronisieren. Aber was viele vergessen, ist, dass automatisch nicht von selbst heißen muss. Also man muss diese Zügel erst einmal richtig miteinander verbinden, damit diese Automatisierung funktionieren kann. Und da kommen wir wieder zurück zu solchen einfachen Dingen wie Folder Structure und Nomenklatur.
Ja. Klingt spannend, Markus, find's nicht. Ich habe immer so das Gefühl, am Ende reden wir von Datenqualität mal wieder. Und wo du sagtest, so dieses Thema Hürden, ich höre für mich da so raus, das Thema Erwartungsmanagement, auch beim entsprechenden Nutzer des Ganzen. Wie ist das denn so mit Veränderungen? Weil du kommst ja mit Werkzeugen an, die vorher nicht eingesetzt haben. Also im Sinne von ein neues Werkzeug. Meistens sollen neue Besen ja viel besser kennen als der alte. Fragt sich, ist das immer ein Thema? Und auch so, gibt es das Thema, und ich weiß, das ist ein hartes Thema, so fehlende Kompetenzen. Also gibt es Menschen, die dann nicht verstehen, warum man das so machen sollte? Und gemeine Frage, ich weiß, das ist wie immer hart. Wie geht man mit sowas um? Ja. Hast du da die Lösung? Also ich würde mich freuen.
Ja, du sprichst mir aus der Seele, und ehrlich gesagt ist das auch das oder die Hürde, die ich am schwersten zu überwinden finde, weil ich sie so gut nachvollziehen kann. Also Veränderung geht immer irgendwo mit Schmerz einher, weil ich einfach etwas, was ich lang erprobt habe, wo ich auch viel Energie reingesteckt habe, das immer weiter zu optimieren, was mir vertraut ist, das muss ich aufgeben. Plötzlich wieder was ganz Neues, wo ich eigentlich wieder mit einem leeren Blatt Papier anfange. Und das ist immer erstmal eine Überwindung. Und dazu kommt im Marketing-Aspekt jetzt, oder das, was wir auch gerade besprechen, nur dazu, dass ich sage jetzt mal ein CMO, BI an sich nicht auf seiner Prio-Liste hat. Ja, der hat andere Sorgen auf seinem Schreibtisch. Der muss wissen, wie optimiere ich meinen Lead-Funnel? Wie kann ich meine Conversion Rate in den Griff kriegen? Wie komme ich an MQLs ran? Das ist das, was ihn eigentlich beschäftigt. Und dann ist die Frage, wie kann ich meine Daten modellieren? Wie muss das Dataset ausschauen? Wie kann ich meine Datenquellen anbinden? Das ist erstmal eine Sorge mehr, die er hat. Und wie man da rangeht, ist ehrlich gesagt einfach einen Painkiller einzusetzen, so, ja, wie es jetzt, so dumm, wie es jetzt klingt, aber zu sagen, man muss irgendwo die Expertise aufteilen und sagen, okay, du bist CMO, du musst dich darauf fokussieren, deine Fragen zu beantworten. Und auf der anderen Seite hast du irgendwo einen Data Analyst, der dir dabei helfen kann, der aber auch täglich genau das macht. Denn ich beobachte in meiner Projekterfahrung immer wieder, wenn du es nebenher machst, wenn du versuchst, beides parallel laufen zu lassen. Ja, du managst da deine Kampagnen, organisierst deine Messen und Events und einmal im Monat loggst du dich in Power BI ein und versuchst dann noch irgendeine Frage zu beantworten. Ich sag dir, du wirst ein hohes Frustlevel aufbauen, weil es wird immer irgendwas nicht funktionieren. Du musst wieder in deiner Dokumentation nachschauen und du wirst dich nicht mit dem Tool anfreunden können, weil dir einfach die Praxis fehlt. Und deswegen rate ich tatsächlich, diese Knowledge, ja, gekonnt aufzuteilen.
Spannend.
Ja, ich bin jetzt gerade wieder dabei, ich kriege den Satz leider nicht direkt hin. Es gibt doch diesen berühmten Satz, dass man die Hälfte seines Marketing-Budgets dem Fenster herauswirft, aber man eben nicht weiß, welche Hälfte es ist.
Frage ist welche.
Ja, genau. Und da frage ich mich halt auch so, zum einen, ich habe diese, stell mir jetzt wirklich vor, ich habe meine Datenplattformen geschaffen, wo ich mein CRM-System habe, wo ich meine Kunden drin pflege, wo ich meine Daten irgendwie ansammle. Und jetzt die erste Part, wie kommt das da eigentlich an? Weil du hast es ja auch so eingeleitet, die Feststellung, dass das mit dem Tool noch nicht weitreichend genug war und überhaupt die Erkenntnis, ich brauche jetzt nochmal irgendwie eine Datenplattform vielleicht und dann hinaus auch eine analytische Plattform, um diese Daten zu analysieren, um zu den Erkenntnissen zu kommen, wo ich hin will, und ist einem auch das Ding dann in dem Moment so viel wert, weil man ja nicht weiß, wo man das Geld hinwirft.
Ja. Entschuldige, Andreas, wolltest du was sagen?
Nein, auf keinen Fall. Ich wollte erst mal hören, was du zu Markus Sachen hast. Und dann, ich habe zwar ein paar Themen, aber es stapelt sich gerade.
Ja, also wie kommt's an? Erstmal ein verständlicher Schock, würde ich sagen. Ja, weil du einfach nicht davon ausgehst, wenn du erstmal in so einen Benchmark reingehst. Du schaust dir ja genau an, was soll das Tool können, und hast dann irgendwann eine riesen Liste, was es alles an tollen Features hat. Und du machst dann eigentlich erstmal einen grünen Haken dran, sagst, ja, okay, gut, dann habe ich hier Tool X und das kann reporten. Und dann gehst du ins Doing und stellst erstmal fest, oh, wir können die Fragen, die wir hatten, doch nicht beantworten. Und ja, bin ich ehrlich, da kommt man sich auch erst einmal verschaukelt vor. Aber das ist das, was ich als Expectations Management bezeichne. Das ist nicht unbedingt eine Schwäche vom Anbieter selber, sondern dessen, dass man einfach nicht granular genug geschaut hat, was möchte ich wirklich wissen? Und jetzt war die zweite Frage, ist es mir wert, diese Lücke, die ich habe, zu schließen? Da würde ich jetzt gerne hergehen, Markus, und dir sagen, also wenn du Power BI einsetzt, dann wirst du deinen Umsatz um genau 17,34% steigern können. Aber leider geht das so nicht. Also du kannst nur mit Schätzwerten arbeiten, wo du aber schon Klarheit hast ist in deinem Status quo. Das heißt, du kannst schon sagen, jede Minute, die ich jetzt mit meinem Team damit verbringe, KPI zu ermitteln über einen Umweg, weil es nicht anders geht. Meistens sieht es dann so aus, ich gehe in mein Automation-Tool rein, extrahiere das in Excel, dann bereite ich das da auf. Dann muss ich das aber wieder umziehen, meistens in PowerPoint, damit ich das schön visualisiert und verdichtet ans Kunden zurückgeben kann. Das ist ein Umweg, den ich gehe, den ich teilweise auf wöchentlicher oder täglicher Basis gehe und der mich dann davon abhält, die Ziele zu verfolgen, die ich eigentlich habe. Und da kannst du dann schon irgendwo ein Preisschild dran machen und abgleichen, okay, wenn ich eine Möglichkeit hätte, das wegzuautomatisieren, was würde ich davon gewinnen?
Klingt spannend, Markus, oder? Und da fällt genau mir die Frage ein, Sarah, wo ich sage, dieses Erwartungsmanagement beim Kunden. Du fängst an und sagst, ja, ich kann dir Folgendes versprechen, funktioniert so. So, es ist noch zu vage, es fühlt sich noch nicht fest an und der Kunde hat noch nicht das Gefühl, passt oder passt nicht. Und dann kommst du zur Tür und sagst, ja, wir haben die Lösung. Und jetzt fällt ihm ein, ah, ich habe gerade jetzt auch einen Kunden, der genau das möchte. Ich brauche aber diese Analyse, ob die Kampagne funktioniert. Ich will schnell reagieren, um sie dann gegebenenfalls nachzusteuern oder anzupassen oder, wie heißt es immer so schön, refactoren und was es da für tolle Begriffe gibt. Die Frage ist ja immer, was passiert dann? Und dann sage ich, ah ja, das geht auch, aber dann musst du einen anderen technischen Weg gehen. Und das wollen viele gar nicht. Die wollen eigentlich gar nicht verstehen, wie das funktioniert, sondern die wollen nur sagen, das sind meine Anforderungen. Ich hätte es gern so, wie ich es gesagt habe und möglichst schnell. Und wo du dieses... Wie granular hat jemand es beschrieben, was er wirklich will und wie er es will? Also die Daten aktuell, am besten heute und die Kampagne von vor 2 Wochen interessiert mich nicht mehr, sagte die Kollegin letztens, weil die ist abgefahren. Ich genau, will jetzt reagieren können und wenn ich Markus versuche anzuwerben und es klappt nicht, dann muss ich ja steuern, also anders steuern. Also wie macht man das und wie kriegt man das dann dahin? Auf der anderen Seite diese Erwartungshaltung so klar abzugrenzen, dass beide Seiten sich dabei wohlfühlen, weil am Ende ist es ja immer so, du kaufst irgendwas und es ist jetzt, weißt du, du gehst nicht in den Supermarkt, sondern das ist ja etwas, was du dort anbietest oder wir anbieten, wir alle zusammen, wo ich sagen muss, wie klar kann ich es abgrenzen, dass jemand sagen kann, das kriegst du und ich kenne Kollegen, die haben früher dann angefangen, ja, was ist alles nicht drin, so eine Prämissenliste und ich fand immer dieser Beipackzettel, das war ja schon fast wie beim Rechtsanwalt, wurde immer länger. Und das möchte ich ja vermeiden. Ich möchte ja, dass du, und das ist so für mich immer das Hauptthema, das Vertrauensmanagement, der möchte ja, dass er dir vertrauen kann. Ich kriege die Lösung, die richtige Lösung und gegebenenfalls bedeutet das Summe X oder Y. Wie kriegt man das hin? Also du siehst, wir haben Fragen über Fragen.
Ja, du hast genau das richtige Wort genannt, Andreas, und zwar Vertrauen. Und das ist einfach ein Prozess. Du hast Vertrauen nicht von Anfang an. Das musst du dir verdienen und aufbauen. Und deswegen ist es eigentlich mit jedem Kunden, auch wenn interessanterweise das sich erstaunlich oft wiederholt und obwohl ich wirklich viele Projekte betreue, immer wieder Parallelen sehe, ist es trotzdem bei jedem Kunden ein individueller Lernprozess und es hat sehr viel mit Transparenz zu tun. Also jetzt muss ich mich auch ein bisschen selbst widerlegen, weil ich habe ja vorhin gesagt, teil deine Expertise auf und dabei bleibe ich auch. Aber was ich trotzdem gern mache, wenn wir an diesen Punkt kommen, den du erwähnt hast, wo es am besten gestern schon fertig ist, da gehe ich gerne mal hin und setze so eine einzige Working Session reicht da meistens, setze ich auf und zeig mal, was ich denn da eigentlich genau tue. Was dahinter steckt, so einen einfachen Report zu einem Newsletter aufzubauen. Und dann hast du einfach ein Verständnis, was da für Schritte dahinter stecken, die Gegenseite vorher einfach noch nicht. Und da kann man auch keinem draus drehen, weil das völlig normal ist. Ich habe andererseits vielleicht auch nicht so viel Ahnung von dem, was ein Marketing oder im Field Marketing gerade alles auf den Tisch legt. Das ist ein Ping-Pong. Da muss man sich gegenseitig annähern. Und ja, ich mache das meistens dann in einer Working Session, zeige, was steckt dahinter und dann merke ich, dass ein Umdenken passiert, dass ich dann bei der nächsten Anfrage plötzlich genauere Angaben bekomme, was denn eigentlich jetzt wirklich interessiert oder von Interesse ist. Und dann wird das immer wieder besser, aber der Anfang ist da schwer für beide Seiten.
Super spannend, weil gerade geht es schon wieder durch meinen Kopf an dem Punkt, dass du sagst, die die Anfrage wird genauer. Gleichzeitig habe ich aber schon mal gehört, dass es so Probleme gibt in dem Rahmen, wenn die Kunden zu stark in dem Solution Space denken, also sofort sagen, schon genau vorgeben, was sie an Report haben wollen, wo genau. Man sagt doch lieber erstmal das Problem, dann können wir gemeinschaftlich darüber reden, weil vielleicht habe ich sogar eine Möglichkeit aus meinem Erfahrungsschatz, wie man das sinnvoller darstellen kann oder wie man mehr dahin kommt, deine Frage zu beantworten, statt dass du mir sofort diese Lösung vorgibst. Aber ich habe noch, wenn du da nicht drauf antworten, also es war ja keine Frage, war jetzt nur ein Gedanken, den ich freigelassen habe. Das andere war, was ich jetzt wirklich nochmal wieder fragen will, die Datenplattform, die wir ja da haben, das CRM-System, so aus meiner Sicht, wenn ich mir das wieder so vorstelle vom Prozess, war es ja so, okay, wir machen Kampagne, wir haben das Marketing-Team, das versucht irgendwie Leads reinzubekommen, die Leads entsprechend hochzukochen, dass sie qualifiziert sind und übergeben sie dann einen Sales-Mitarbeiter. Häufig hatte man dann so das Raunen, dass die Sales-Mitarbeiter das Tool nicht richtig bedienen, ganz gerne schon fast ihre Kontakte in ihrem eigenen kleinen Büchchen mit sich rumtragen, weil das könnte man ja gegebenenfalls zum nächsten Arbeitgeber mitnehmen und es sind ja auch seine Kontakte und nicht die der Firma oder sein Ansprechpartner und hat keinem zu interessieren gefühlt. Also dieses Hoheitsdenken dann vielleicht sogar über seine eigenen Daten oder seine eigenen Interaktionen, die man da mitgemacht haben, die dann eben nicht plötzlich in dem CRM-System gepflegt sind und worauf ja dann ja, die nächsten Interaktionen auch nicht abgestimmt werden können, wie man den Kunden weiter in der Marketing-Funnel angeht oder entsprechend mit Informationen versorgt. Wie kriegt man denn solche Leute ans Board oder wie kriegt man denn wirklich hin, dass alle diesen gemeinschaftlichen Gedanken mitziehen und da?
Das ist die Königsdisziplin, Markus. Das ist der ewig währende Kampf zwischen Marketing und Sales. Und ich sage, es wäre so viel einfacher, an seinem Strang zu ziehen. Manchmal sieht die Praxis einfach anders aus. Wie löst man das auf? Ich würde sagen, man muss Sales sehr rechtzeitig mit an Bord nehmen, was auch für Benefits für Sie mit drin ist. Was ist der Value-Add auf der Sales-Seite? Denn wie du sagst, erst einmal habe ich als Seller überhaupt keinen Vorteil davon, Daten in ein System zu tippen. Das nimmt mir eigentlich nur die Zeit, die ich für meine Anrufe brauche. Das weiß ich, weil ich selbst auch eine Zeit lang im Vertrieb gearbeitet habe und plötzlich genau die Dinge gemacht habe, die wir immer verteufelt haben auf der anderen Seite der Macht. Ja, aber am Ende des Tages, es rudeln hunderte und aberhunderte Leads rein. Und ich weiß nicht, wo soll ich anfangen? Ich habe da eine riesige Liste, die ich abtelefonieren muss. Und wenn ich da einen Clou habe, der mir hilft, besser zu priorisieren, meine Erfolgsquote zu steigern, dann habe ich auch plötzlich einen ganz anderen Antrieb, mit an einem Strang zu ziehen und dem Marketingteam dann auch zuzuarbeiten. Ja, also im Grunde würde ich sagen, bei keinem solchen Projekt sollte man ohne Sales anfangen loszulaufen. Für mich ist es immer wichtig, auch weil sehr viele Insights vom Vertrieb mit dazukommen. Wir hatten ja vorhin die Fragestellung, was sind denn das eigentlich für Daten, die ich brauche? Ja, woher soll ich das denn im Marketing wissen? Ich kenne den Kunden nicht, halb so gut wie der Vertrieb. Insofern, da muss man tatsächlich versuchen, diese Rivalität aufzubrechen und eher eine Freundschaft draus zu machen. Auch wenn es wirklich nicht so einfach ist, wie es klingt.
Das klingt spannend. Aber diese Freundschaft, die du da ansprichst, bedeutet das nicht nur, du brauchst ja nicht nur den Vertrieb, weil auch Marketing am Ende kostet es irgendwie Geld, diese Maßnahmen. Muss man dann auch die Finanz- oder Controlling-Abteilung auch mit ins Boot nehmen oder lässt man die außen vor? Also ich habe so das Gefühl, wo du dieses Thema sprichst, so frühzeitige Kommunikation, Vertrauen aufbauen, was können wir leisten, was nicht. Das sollten schon zumindest alle in dem Boot wissen. Und je mehr ich mit ins Boot nehme, ich hoffe, es wird nicht zu groß, das Boot, und es kentert, also großes Boot bestellen. Frage ist immer, wie machst du es? Und du sprachst ja so diese Working Sessions an. Ich kannte das so ein bisschen unter, ich breche auf oder wir machen so POCs, also um mal zu zeigen, wie sieht das eigentlich aus? Weil bis jetzt ist das ja immer so eine theoretische Natur, um zu sagen, so wird dann dein Bericht aussehen oder so, wo kannst du die Analysen machen? Also sind diese Working Sessions, wenn du so willst, so kleine POCs, die so ein bisschen näher bringen, was das Ding am Ende für denjenigen leisten kann? Oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
Ja, definitiv. Also zu der Frage nochmal, wen du ins Boot holen musst. Ja, da bin ich immer wieder überrascht, wie viele Passagiere da an Bord sein müssen. Aber ich muss dir sagen, nicht gleichzeitig. Also es kommt immer darauf an, wo im Projekt du steckst, wen du da mit an deiner Seite haben musst. Und ich habe eine solche Working Session, auch so doof wie es klingt, schon mit unseren Datenschutzbeauftragten gemacht. Und ich habe auch schon mit der IT-Abteilung in einer solchen Working Session gesessen. Also da hat eigentlich, da gibt es keine Grenzen, welche Fachabteilungen da mit dazugehören oder nicht. Es ist einfach nur die Frage, was möchtest du erreichen und wo stehst du gerade? Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen? Du meintest POC und Working Session. Nicht, dass ich deine Frage unbeantwortet lasse.
Nee, das passt schon. Also POC ist so dieses Proof of Concept. Also wir machen manchmal, wenn es dann halt größere Projekte sind oder schnappen wir uns ein Thema aus diesen vielen Themen, die der Kunde hat, sei es für Vertrieb, für Controlling und Ähnliches, dann schnappen wir uns ein kleines Thema, was nicht zu leicht ist, aber auch nicht zu komplex, um es einer ein- oder zwei-Tages-Session zu erledigen, um zu zeigen, dass so ein, nenn es mal Mockup, also so eine kleine Mini-Lösung, die zeigt, so kann das aussehen, so fasst sich das Ding an, dass du dieses kleine Lego-Haus auch mal anfassen kannst und siehst, wie die Steine funktionieren und wenn du dann entsprechend Analysen machen möchtest, also es wird was Anfassbares, ist aber noch nicht fertig. Hab halt viele Kunden, die dann denken, Mensch, das sieht doch schon toll, ist ja schon fast fertig. Ja, das war aber auch nur ein Test. Jetzt kommen ja ihre echten Daten. Und so, das ist so dieser POC-Gedanke, der manchmal halt ein bisschen länger dauert. Ich habe auch schon kleine und kurze gehabt in einem Tag. Meistens werden die Projekte oder die Datenmengen so groß, dass man das in einem Tag nicht schafft. So ein bisschen habe ich da gefühlt diese Working Session für mich gesehen. Also zeigen, dass das, was du mit denen vorhast, dieses Vertrauen bringen auf die andere Seite, geht, so sieht es aus, so fasst sich's an und dann sagt der Kunde halt, ja, kleine Modifikation passt aber schon, geht in die Richtung, wie ich es mir vorgestellt habe.
Absolut. Und nicht nur das, sondern ich sag mal, die Fachabteilung selber profitiert von diesen POCs genauso wie die Stakeholder, die mit dranhängen, weil was, auch wenn ich mich jetzt in die Rolle von einem Marketing Director mal versetze, ja, so einen riesigen Berg vor dir. Und wenn du das in kleiner verdauliche Happen packst, dann traust du dich ja auch viel eher überhaupt in so ein Projekt einzusteigen, als wenn du versuchst, alles auf einem Stück hinunterzuflucken, sag ich einmal. Und dann merke ich auch, dass plötzlich die Angst ein bisschen nimmt und man sagt, ja gut, dann lass uns das mal noch ausprobieren. Da ja, sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, Schmerz der Veränderung und wie kann ich diesen Schmerz ein bisschen lindern und ich glaube, POCs sind dafür ein sehr, sehr gutes Werkzeug.
Ja, absolut. Ich lege nicht Wert auf POC. Kannst du es auch Working Session? Klingt für mich ein bisschen cooler. Vielleicht werde ich das mal ändern.
Ja, habe ich so übernommen.
Das passt.
Also meine Kunden wissen, was gemeint ist.
Genau. Endlich mal die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Ne? Genau. Einfach mal ins Doing kommen. Ja, genau. Das finde ich schon sehr cool. Wo ich bei auch gerade wieder am Überlegen bin, auch wo Andreas das mit den Controlling und so angesprochen hat, dass für mich natürlich dieses digitale Marketing und mit dem Toolstack doch gefühlt, ich habe es jetzt gar nicht mal, wie gesagt, das ist gar nicht so mein Einzugsbereich, aber dass die doch immer von der Analytik-Plattform sehr getrennt leben. Ich weiß gar nicht, woher das so kommt, aber irgendwie, dass diese Marketing-Bereich, Sales-Bereich mit ihrem eigenen Analytics-Stack anfangen und der andere Unternehmensbereich wird eher vom Controlling her gebracht, wo dann eben auch wieder ein BI und Datenstack aufkommt, um in entsprechende Controlling gehen. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ob das einfach daran liegt, dass die Quellen so anders sind, weniger, ich möchte mal böse behaupten, weniger strukturiert, einfach weil die ja nicht so homogen sind in der Form? Oder wie würdest du das sehen?
Ja, das kann gut sein. Und weil es natürlich auch ein Metier ist, wo du enorm viele Daten von Haus aus hast. Also was ist denn die Aufgabe von einem Automation-Tool? Das hat eine Zielgruppe beisammen, die muss sie selektieren können. Dann musst du den Content, den du hast, irgendwo einarbeiten und dynamisieren können. Dann aktivierst du deine Kampagne, spielst sie darin aus und du hast ja dann auch die Möglichkeit zu sehen, wie läuft sie an. Also ist der Newsletter angekommen? Wie viele Klicks hast du? Wie viele Leute hast du erreicht? Wie viele Postfächer haben gesagt, nee, du kommst hier nicht rein? Also das sind ja alles Daten, die dort anfallen. Und natürlich bist du dann verleitet oder eigentlich bleibt dir auch gar nichts anderes übrig, als das darin auszuwerten Und dann ist natürlich auch der Weg nicht mehr weit zu sagen, okay, jetzt habe ich aber eine Fragestellung, die darüber hinausgeht und das ist die und die. Da kommt dann Controlling eigentlich erst ins Spiel, wenn man sich dann entscheidet, okay, gut, jetzt brauchen wir Power BI. Also das war, wenn man das Pferd irgendwo durchs Doing von der anderen Seite auf, glaube ich, das ist tatsächlich etwas, was dieses Metier besonders macht.
Ja, und wenn ich es gerade so raushöre, ist es vielleicht sogar die unterschiedliche Performance, die man so hat. Das andere ist schnelllebiger, schneller und kommt vielleicht dann mit dem normalen, vielleicht doch mehr starreren Konzerncontrolling oder Unternehmenscontrolling aus der Controlling-Ecke nicht so agil mit oder man möchte sie gar nicht so vermischt haben in der Form, weil bei dem einen muss mehr diese Starrheit sein und bei der anderen Seite mehr die Flexibilität. Kann auch sein.
Ja, und wie das in deinem Projekt neulich hieß, der Report, den ich vor 2 Wochen hatte, den kann ich eigentlich in die Tonne knüpfen, weil der nichts mehr wert ist. Also es gibt jetzt mittlerweile schon ganz andere Insights. Und deswegen, das möchte ich zum Schluss vielleicht noch sagen, bin ich auch einfach nicht mehr so der Fan davon zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Report in PDF-Format, weil es einfach eine Momentaufnahme ist, die sich eben nicht selbst aktualisiert, die nicht interaktiv ist. Und deswegen bin ich tatsächlich immer mehr der Meinung, dass man in Richtung BI durch dieses Portal hindurch reiten muss, damit man eben nicht dieses Wissen verliert und mit alten Daten arbeitet.
Klingt spannend. Aber wo du sagst, alte Daten, das heißt also, die Marketing-Tools, vergessen die das mit der Zeit? Mhm. Oder?
Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Also ich kann nur aus dem Tech-Stack sprechen, mit dem ich täglich arbeite, aber da werden die Daten eigentlich nach 6 Monaten für tot erklärt, sagen wir es mal so. Da musst du die eigentlich extrahieren und woanders storen, weil die dann eigentlich in dem Tool selber schon gar keine Relevanz mehr haben.
Das klingt spannend und das könnte erklären, und ich habe da so die erste Vermutung, warum die dann so kreativ sind, weil nach 6 Monaten weiß keiner mehr, wie die Kampagnen früher mal hießen. Also du siehst schon, man hat viel dazugelernt, aber was ich total spannend finde, ist tatsächlich, dass man eigentlich immer nur nach vorne schaut und zurück ganz kurz, um zu sehen, lief's oder lief's nicht. Und das ist so ein bisschen wie auf dem offenen Meer, wo ich dann versuche, gegenzusteuern. Fahre ich noch geradeaus, haben wir noch den Blick auf das Zielland, wo ich hin möchte, und das, was da hinten passiert ist, ist ja eh schon vergessen.
Ja, was sehr, sehr schade ist.
Wobei ich noch gerne einen Punkt ansprechen würde, und das wäre für mich dieses Thema, ja, ich würde es fast als Angst bezeichnen, bei der Automatisation. Also in der Form, was passiert, wenn jetzt plötzlich ich bei der Selektion einen Fehler gemacht habe und eine Kampagne auf den Weg bringt, die das falsche Thema hat. Weil vielleicht, sagen wir mal, wirklich unsaubere Daten und ich frage von Leuten ihre Werbegewohnheiten ab, die sie eigentlich schon einmal bestätigt hatten. Also bei der Kampagne kann es ja dann passieren, dass Leute sich umentscheiden und ich tatsächlich Verlust mache oder so. Also einfach nur, weil vielleicht das falsche Bit selektiert wurde oder nicht. Wie geht man da am besten um? Geht man auch einfach hin und sagt, lernen durch Schmerz oder durch Doing? Oder
Nein. Also ich muss sagen, man muss oder man sollte in diesem Themengebiet aus einem gewissen Holz geschnitzt sein. Also wenn man jemand ist, der schnell mal eben so, ach ja, und ist mir egal und schnell weg damit, da wird man wahrscheinlich nicht viel Freude haben, weil es eben so ist, wie du sagst, ein einziger Mausklick kann da verheerende Folgen haben. Und ich meine, du hast jetzt gesagt, okay, da fragt man Werbegewohnheiten ab, ist vielleicht unangenehm, aber nicht so schlimm. Aber was ist, wenn du zum Beispiel gerade deine Competitor einweist in neue Produktfeatures, weil du die falsche Versandliste genommen hast. Also da können auch wirklich eklige Dinge passieren. Insofern ist da eigentlich erstmal gewisse Vorsicht geboten, aber du kannst einen Fehler nie vermeiden. Also Irren ist menschlich, das bleibt auch so. Und ich finde, wenn so ein Fehler passiert, dann hilft nur Ehrlichkeit und die Flucht nach vorne. Und dann kannst du daraus wieder eine Kampagne machen. Dann kannst du dann wieder sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, und dann ist es auch irgendwo, ja, wie sagt man da, es ist authentisch. Also das passiert mir dann selten, dass ein Kunde zurückschreibt, Mann, was könnt ihr eigentlich? Sondern dann wird das eigentlich mit Humor aufgenommen und sagt, ja, okay, und wann habt ihr denn auch mal wieder Zeit, euch zu treffen? Und dann kann man das auch wieder, ja, charmant umwandeln. Aber dann muss man eben dazu stehen und mit offenen Karten spielen.
Und da sind wir wieder bei einem Punkt, glaube ich, den ich total spannend finde. Ich höre immer wieder für mich raus, Vertrauen und Transparenz.
Ja, genau.
Das klingt total spannend. Wo ich mal auf die Uhr schaue, in dieser kleinen Runde. Du weißt ja, wie das immer läuft, Sarah. Und jetzt kommt für dich die harte Zeit. Wir überlassen das in diesem Fall dir, wenn du so willst, wenn du möchtest, den Abbinder zu machen. Also die drei Dinge für den Nachhauseweg, hat ein Kollege früher mal gesagt, den ich sehr geschätzt habe. Und bevor du das sagst, möchte ich noch ein Grußwort loswerden, das ich nur übermitteln möchte. Ich weiß nicht, ob du dich an deinen letzten Chef erinnern kannst. Von dem soll ich dich ganz lieb grüßen.
Oh,
also,
wie lieb.
Ich hatte letztens mit Stefan gesprochen und ganz liebe Grüße. Und er freut sich, sich das anzuhören, was du zu erzählen hast.
Okay, super. Ja, probier es mal. Was will ich mitgeben? Im Endeffekt, trau dich. Mach es einfach. Also nicht ewig auf die lange Bank bleiben, sondern einfach ausprobieren. Das ist das Erste. Zweitens, kleine Schritte teilen, damit der Schmerz nicht so groß ist. Und zuletzt, ja, sei genau in dem, was du möchtest. Also nicht, BI finde ich cool, das mache ich, sondern sei dir im Klaren darüber, warum du etwas machst. Verstehe, was dahinter steckt. Das würde ich tatsächlich in egal welchem Projekt so empfehlen.
Klingt cool, ja. Ich schaue nochmal zu Markus. Markus, möchtest du da noch was ergänzen?
Nee, ich danke Sarah für die Einblicke.
Danke euch.
Bis dahin. Ciao.
Macht's gut.
Ciao, bis dann. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.